Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Ja, herzlich willkommen, liebe Endoskopierende, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Folge Nummer 88 unseres Podcasts Good Morning Endoscopy. Viele unserer Hörer werden sich wahrscheinlich wundern, warum sich's heute so ein bisschen komisch anhört. Der Grund ist folgender: Wir sind hier live on stage auf der DGEBV 2025 in Würzburg. Und wir haben hier wunderbares Wetter, wir haben hier ganz entspannte Gäste. Und ich habe natürlich auch hier einen Gesprächsgast für heute. Und ich darf ganz, ganz herzlich begrüßen Ulrike Denzer. Hallo Uli, schön, dass du mitmachst.
Ja, lieber Alex, ich bin froh, dass ich da sein kann.
Ja, und wir haben natürlich wir haben ja heute schon den letzten Kongresstag, und mit dem Ende des Kongresses ist natürlich auch immer so der Blick nach vorne. Und der Grund, warum du heute hier bist, ist, dass wir reden wollen über den Kongress nächstes Jahr, 2026. Wenn du vielleicht mal so ein paar Hintergründe sagst, und dann gehen wir nochmal im Detail auch auf die einzelnen Themen ein.
Ja, sehr gerne. Also der Kongress nächstes Jahr, der steht unter dem Motto Together to the Next Level. Und da steht natürlich nicht nur das nächste Level, sondern auch vor allen Dingen Together im Vordergrund, weil wir inhaltlich auch Themen haben werden wie Soft Skills Themen, Diversität,
ja,
in der Endoskopie und auch sektorübergreifende Arbeiten. Aber auch natürlich die ganzen endoskopischen neuen Entwicklungen, die uns so beschäftigen werden und die dieses Jahr noch kommen.
Genau. Wir sehen es ja auch dieses Jahr auch wieder in Endoskopie, ist ja unglaublich viel im Fluss, sowohl jetzt was auch Entwicklungen betrifft, aber auch was neue Arbeitsmodelle betrifft. Bevor wir nochmal stärker ins Detail gehen, vielleicht noch so ein paar Rahmendaten. Wann wird er genau sein und wo wird er genau sein, der Kongress?
Also wir bleiben im März, wir gehen auf den 25. bis 27. März, wir gehen nach Leipzig dieses Jahr, aber nicht in die große Kongressfläche, sondern in die Stadt, und zwar in die Kongresshalle am Zoo.
Okay.
So dass wir auch fußläufig in der Stadt unterwegs sein können, natürlich nur am Abend, weil tagsüber müssen wir ja um Kongress sein.
Absolut, absolut. Es ist manchmal sogar die Gefahr, dass das Wetter ein bisschen zu schön ist, wie es zum Beispiel auch hier ist, ja. Dann schaut man sich auch ganz gern die Stadt an, vor allem wenn man in der Innenstadt ist. Aber gehen wir vielleicht nochmal auf dein Programm an. Es sind so ein paar Sachen, die vielleicht auch ein bisschen neu sind und wo wir auch nochmal im Detail drüber reden wollen. Fangen wir vielleicht mal an, Diversität leben. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Das Erste, was einem ja immer in den Kopf kommt, ist der Gender-Aspekt, Frauen, Männer, gemischte Teams. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, der ja dieses Jahr im Kongress auch schon angeklungen ist. Da gab es gestern ja eine tolle Session, ja, Women in Endoscopy. Dieses Thema werden wir integrieren, aufnehmen, aber ich denke auch an gemischte Teams, sowohl in der ärztlichen Therapie, ärztliche Teams als auch Pflegeteams.
Ja.
Aber zu dem Thema Diversität gehört ja noch mehr, und was mir da auch eingefallen ist, sind so unterschiedliche kulturelle und ethnische Aspekte.
Ah, ja. Okay.
Das heißt, wie arbeitet jemand, der einen ganz anderen kulturellen Hintergrund hat, in einem ärztlichen oder pflegerischen Team? Oder auch, wie fühlt sich ein Patient, der im Prinzip einen ganz anderen kulturellen Hintergrund hat, aufgehoben in einer deutschen Endoskopieeinheit?
Ja, das ist ja interessant. Also ich habe da noch nie drüber was gehört oder gelesen, geschweige mir den Gedanken drüber gemacht. Hast du da schon so konkrete Themen jetzt auch für Vorträge oder für Sitzungen, was das betrifft?
Also ganz konkret ist es noch nicht, aber ich denke, dass wir so verschiedene Aspekte beleuchten werden. Einmal, wie gesagt, der Teamgedanke im Pflegeärzteteam, aber auch mal vielleicht der Aspekt, wie integriert sich ein Arzt, Ärztin aus einem anderen kulturellen Hintergrund? Wie ist der Werdegang?
Ja.
Da habe ich schon was Konkretes im Kopf. Wie ist das, wenn man aus einem ganz anderen Land kommt, hier andockt, ärztlich arbeitet, sich in die Kultur einfindet? Und auch nochmal ein Aspekt drauf, was wünschen Frauen aus anderen kulturellen Hintergründen? Wollen die immer eine Frau haben, die untersucht?
Ja.
Oder lassen die sich auch von Männern untersuchen? Oder umgekehrt, lässt sich ein Mann aus einem anderen kulturellen Hintergrund, was natürlich wünschenswert wäre, auch von einer Frau untersuchen? Gibt es da Daten, gibt es da Fakten, die wir aufführen können?
Ja, sehr interessant. Also ich glaube, ich meine, man kennt es ja so aus der eigenen Praxis, dass das durchaus schon immer eine Rolle spielt, dass letztendlich auch gerade jetzt Frauen aus einem anderen Kulturkreis schon auch bei der Anmeldung implizit schon fragen nach einer Frau, die Koloskopie, also gerade bei der Koloskopie ist es ja so letztendlich.
Genau.
Ich denke jetzt mal bei der Gastroskopie, gibt es das Problem nicht. Aber bei der Koloskopie geht es ja doch in einen intimeren Bereich hinein, wo man dann doch eher denkt, da wäre gleichgeschlechtliche Behandlung vielleicht oft wünschenswert.
Ja. Ja, unbedingt. Das ist für viele Frauen vielleicht doch schambehafteter, als man sich das so vorstellt.
Und wie kann man sich das vorstellen? Du sagtest auch mit Team, Diversität innerhalb des Teams. Was meinst du da nochmal so? Wie kann man sich das vorstellen? Also sprich, dass wir jetzt gemischtgeschlechtliche Teams, die haben wir ja sowieso.
Meinst du, das ist so? Also wenn man jetzt mal hinguckt in die Endoskopien, ja, haben wir im ärztlichen Bereich doch gemischtgeschlechtliche Teams, die mehr männerlastig sind, und im Pflegeassistenzbereich doch gemischtgeschlechtliche Teams, die doch sehr frauenlastig sind.
Ja, das stimmt, ja.
Also ich glaube, da sind wir noch gar nicht so weit, wie wir das sein sollten. Und auch gestern in der Session Woman in Endoskopie hat man das gesehen, und die Zahlen will ich jetzt noch nicht zeigen von der Umfrage, die habe ich gestern einmal kurz gespottet. Da sieht man sehr deutliche Unterschiede. Und gerade was Advanced Endoskopie angeht.
Okay, also das heißt, dass die Advanced Endoskopie, was ja auch ein Thema deines Kongresses ist, also neue Verfahren und auch Grenze zur Chirurgie, dass das dann doch eher von Männern mehr durchgeführt
Unbedingt.
Wird?
Unbedingt. Also die ersten Umfrageergebnisse sind sehr klar, dass Männer, sagen wir mal, oder Frauen machen maximal 50% der Frauen machen die Advanced Endoskopie im Vergleich zu den Männern.
Da sind wir jetzt schon wieder beim nächsten Thema. Jetzt sind wir beim Thema auch Ausbildung und Spezialisierung. Was ist denn der Grund dann dafür, dass es so ist? Also ich weiß ja nicht, wir wollen jetzt nicht sozusagen jetzt schon den Kongress nächstes Jahr irgendwie komplett abdecken. Aber jetzt mal so rein, thinking outside of the box, hängt es mit der Mentalität zusammen? Hängt es irgendwie mit dem Y-Chromosom zusammen? Hängt es damit zusammen, dass Männer eher, sage ich mal, mehr die Intervention machen wollen? Oder es muss ja irgendeinen Grund haben.
Also das ist multifaktoriell. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, wie die Prägung ist. Sehr männlich dominierte Prägung noch bei der Generation, meiner Generation auf jeden Fall. Vielleicht verliert es sich jetzt in den kommenden Jahrzehnten etwas. Frauen sind vorsichtiger. Ja. Da gibt es auch Papers dazu. Die haben weniger Komplikationen bei den Chirurgen zum Beispiel im Langzeit. Dafür sind sie etwas vorsichtiger. Männer sind vielleicht ein bisschen dominanter in dem, was sie dann durchsetzen wollen können. Und Frauen haben den Aspekt Kinderberuf, Teilzeit viel mehr. Ja. Sieht man auch in der Umfrage. Die haben einfach Handicap, dass sie gar nicht so viel Vollzeit arbeiten.
Jetzt bist du ja eine Frau und du bist ja auch eine interventionelle Endoskopikerin. Wie ist es denn in deinem Team? Siehst du da das Gleiche? Oder ist es schon so, dass man sagen kann, dass du vielleicht schon so als Role Model letztendlich da schon so eine gewisse Funktion einnimmst, dass vermehrt Frauen bei dir auch die interventionelle Endoskopie machen wollen?
Das wäre ganz toll, wenn das so wäre. Auch ich tue mir schwer, Frauen, sagen wir mal, ran zur Attraktivität der Advanced Endoskopie. Ja. Ich habe eine, die sich da durchgebissen hat jetzt auch im wahrsten Sinne des Wortes und das auch mitmachen möchte. Es ist aber schwer. Ja, es ist einfach aus den vielen genannten Gründen Teilzeit, Kinder.
Ja, ja, und es dauert halt auch einfach lang. Es ist ein langer Weg und es ist ein schwieriger Weg und es dauert. Und wenn dann eben gerade jetzt im familiären Umfeld diese Themen aufpoppen, dann ist es halt vielleicht doch was, wo man dann gerade vielleicht auch als zurückhaltenderer Mensch eher etwas denkt, naja, das sollen jetzt doch lieber die anderen machen. Es gibt auch noch andere Gegenbeispiele, haben wir auch auf dem Kongress hier gesehen, zum Beispiel auch die Annette Fritscher-Ravens, die jetzt in 2 Wochen oder anschließend auch noch mein Gast sein wird. Die hat ja auch einen ganz anderen Werdegang. Die hat auch Kinder gehabt und hat trotzdem aber auch diesen Weg, konsequenten Weg in die interventionelle Endoskopie genommen. Also es gibt sie, die Protagonistinnen, so wie dich, wie Annette Fritscher-Ravens, aber sie zünden nicht so richtig.
Ja, das ist richtig. Vielleicht sind wir noch nicht gut genug im Role Model sein, müssen dann noch mehr machen. Vielleicht brauchen wir aber auch eine Frauenquote. Das haben wir gestern auch diskutiert.
Ja.
Damit wir mehr Role Models kriegen, damit wir mehr Frauen in diese Advanced Endoskopie kriegen, die dann auch wieder Frauen hinterherziehen.
Ja, ich glaube, das Problem wird aber allgemein sein, dass wir haben vielleicht auch einen Nachwuchsmangel. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt mal skeptisch. Ich weiß, ich war bei der Diskussion gestern nicht dabei, aber ich bin jetzt mal skeptisch mit einer Quote. Wenn die Leute gar nicht da sind, werden wir uns auch schwer tun, oder?
Das ist richtig, aber trotzdem, es fangen ja doch 50% pari-pari Studierende gleichermaßen an. Wir haben auch, wenn man die Gesamtärzteschaft ansieht, haben wir wirklich auch eine Parität. Das heißt, die Frauen wählen sich von vornherein vielleicht andere Fächer, die sie als mehr soft empfinden oder die sie mit Familie und Beruf als besser vereinbar empfinden.
Glaubst du, dass wir durch eine Quote mehr in die interventionelle Endoskopie kriegen wollen oder können?
Das werden wir sehen, wenn wir es versuchen.
Okay, alles klar. Gut. Also dann gucken wir mal, was daraus wird. Ich meine, letztendlich, der Bedarf ist ja da, der Bedarf wird steigen und es wäre ein absoluter Fehler, wenn man mehr oder weniger nicht jeden fördern würde, würde ich jetzt mal sagen, egal ob Mann und Frau. Aber wir brauchen natürlich mehr Frauen an den Rädern, hat mal irgendjemand gesagt. Und da ist ganz klar der Bedarf da.
Ja, ich weiß auch, von wem der Spruch noch stammt. Das hat damals seinerzeit der Christian L. gesagt.
Richtig, genau. Ja. Mit Andrea May im Hinterkopf.
Genau.
Ja,
genau.
Auch eine interventionelle Endoskopikerin. Genau. Also es gibt sie. Jetzt reden wir aber trotzdem vielleicht nochmal, auch in dem Zusammenhang, weil es ja auch Thema ist von deinem Kongress, sage ich jetzt mal, im nächsten Jahr, auch über das sektorübergreifende Arbeiten. Das ist ja auch ein ganz heißes Thema, was hier auch viel diskutiert wurde und diskutiert wird, auch in den Hinterzimmern, sage ich jetzt mal. Was denkst du denn da, was du da bringen kannst oder was ist deine Meinung dazu oder wie geht's denn da weiter mit diesem Thema?
Das sind ja sektorübergreifendes Arbeiten, das hat mehrere Aspekte auch hier wieder. Wir haben die, wissen wir alle, Ambulantisierung, Krankenhausreform, die sich so langsam ihren Weg jetzt in die Strukturen bahnt. Da werden wir sicher nochmal überlegen müssen, wie wir zwischen ambulant und Bettenbelegung und stationären Bereichen arbeiten, wie wir Ärzte da und Ärztinnen da arbeiten werden, wie wir die Weiterbildung damit gut hinkriegen. Das wird nicht ohne Rotationen gehen zwischen den einzelnen Stellen. Ja. Und dann haben wir auch das Thema in der Pflegeassistenz im Sinne von, möchte Pflege zum Teil auch anders arbeiten im mehr Delegationsbereich, also nach entsprechender Ausbildung die Übernahme von diagnostischen Gastroskopien und Koloskopien, gerade ganz heißes Thema, weil es ein Positionspapier gibt, was noch nicht offiziell ist. Darf ich gar nicht sagen, ja, mache ich auch nicht. Aber auch da sind Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben werden, unser Arbeitsfeld zu ändern und vielleicht bestimmte Aufgaben auch in der Delegation weiterzugeben oder nicht alles selbst zu machen.
Ich hatte ja mal den Nils Andersen als Gast beim Podcast. Ich glaube, es ist jetzt auch schon fast 2 Jahre. Ja, da haben wir gesprochen über den Physician Assistant.
Genau.
Und soweit ich es jetzt weiß, also vielleicht hast du da bessere Informationen, er ist immer noch der einzige Physician Assistant, der letztendlich in der Endoskopie tätig ist. Ist es tatsächlich noch so?
Ich habe auch keine anderen Infos. Ich wüsste nicht, dass es da noch einen anderen Physician Assistant gibt. Diese Physician Assistants, die haben ja eine breite Ausbildung.
Richtig,
und können ein
Hochschulstudium oder Bachelorstudium letztendlich auch, ja.
Und Bachelorstudium können breit eingesetzt werden in den verschiedenen Fachgesellschaften. Und ich zitiere da immer ganz gerne dieses Positionspaper der Kardiochirurgen.
Ja.
Gibt es schon seit 2-3 Jahren.
Ja.
Die haben da sehr gut festgelegt, was die machen können, was da delegiert wird. Und das geht dann wirklich zum Thorakotomieren. Und auch die Vena Saphena, wenn ich sie auch jetzt nicht richtig benennen kann, Magna schon mal raus präparieren, damit man die dann eben entsprechend Koronarien einsetzen
kann. Genau, also das
kann.
Weiß ich bei uns in der Klinik, da werden die ausschließlich von Physician Assistants gemacht, diese ganzen Crafts, Vessel Crafts. Ja,
genau.
Und das ist ja schon eine interventionelle Tätigkeit. Auf der anderen Seite so richtig präsent sind sie bei uns nicht. Was die Gründe sind, müssen wir vielleicht auch noch drüber reden. Auf der anderen Seite, was ich auch hier festgestellt habe auf dem Kongress, es ist ja auch ein Kongress, der immer zusammen ist mit der Deutschen Gesellschaft für Dysphagie, bei dir ja nächstes Jahr auch. Also letztendlich eine Gesellschaft, die sich vor allem mit Schluckstörungen beschäftigt. Und da weiß ich, dass zum Beispiel die Logopädinnen machen die gesamte Schluckendoskopie, also die funktionelle Endoskopie des Schluckakts. Und das scheint sehr gut zu funktionieren.
Ja, das habe ich auch schon erlebt, dass wir die FAS, diese Schluckdiagnostik, dass die im komplett übernommen wird, dass sie nicht ärztlich durchgeführt wird, was man auch wirklich nicht machen muss, weil die das sehr gut ausgebildet sind und sehr gut können.
Würdest du denn nochmal, wenn wir über das Thema weitersprechen, sektorübergreifendes Endoskopieren, würdest du einen Unterschied sehen zwischen reiner rein diagnostischen Endoskopie, einer Endoskopie mit einer minimalen Invasivität, also sprich kleinere Polypen werden entfernt, und einer Endoskopie mit einer größeren Invasivität? Also würdest du das versuchen einzustufen zu können oder könntest du dir vorstellen, dass zum Beispiel jetzt eine therapeutische Endoskopie eher nicht sinnvoll ist für sektorübergreifendes Endoskopieren oder würdest du da eine Grenze sehen können?
Ich würde die Grenze im Moment bei der diagnostischen und sagen wir mal bei der Koloskopie mit Mini-Polypektomie sehen, weil wir einfach die Erfahrung gar nicht haben. Wir reden hier von im Moment N gleich 2 Personen, die das in Deutschland machen. Und ich würde jetzt das erstmal so sehen. Und man muss natürlich auch mal die betroffenen Gruppen fragen, was sie denn auch sich vorstellen können. Also wie risikobereit man da ist. Aber ich glaube, für den Anfang wäre das ja schon mal ein Anfang.
Ich würde mal vorschlagen, vielleicht für den Anfang wäre es sinnvoll, wenn man sich vielleicht auch nur auf die Diagnostik. Ich habe mich auch schon so ein bisschen umgehört, jetzt auch bei den niedergelassenen Kollegen, wenn es darum geht, jetzt auch Kaltschlingenabtragung bis zu 10 Millimeter, da haben viele schon Probleme. Ne? Dann glutet es doch nach und dann ist es doch eventuell eine Invasivität. Bei den Schluckdiagnostikern ist es ja rein diagnostisch. Und ich denke auch da immer zwischendurch auch an meinen Zahnarzt. Also da ist es so, die Zahnreinigung, die wird ja perfekt gemacht, ja, vom Assistenzpersonal. Aber wenn es ans Bohren geht, dann will man dann doch lieber den Zahnarzt dran lassen. Ne?
Ja, ich bin dann etwas lockerer vielleicht, weil ich denke, ja, so ein kleiner Polyp mit der kalten Schlinge, da kann ja nicht viel passieren. Aber das ist sicherlich im Moment noch auszudiskutieren. Größere Interventionen sehe ich im Moment nicht, weil wir da erstmal eine Basis finden müssen.
Ja. Jetzt ist ja Thema nächstes Jahr bei dir. Glaubst du, dass sich bis dahin viel ändern wird? Also wird es dann von N gleich 2 Endoscopic Nurses, wird es mehr werden, wird der Physician Assistant stärker präsent sein? Was glaubst du?
Wenn das Positionspapier vielleicht abgesegnet wird, kann sich da was tun. Ob wir jetzt innerhalb von einem Jahr schon gleich 5 neue aktive Physician Assistants oder Endoscopic Nurses kriegen werden, glaube ich nicht, weil auch da ein Ausbildungsweg dazwischen steht.
Richtig, ja.
Aber das Thema präsent zu halten und das zu diskutieren, halte ich für wichtig, damit auch diese Perspektiven einfach transparent sind.
Also man muss natürlich auch vielleicht noch so zum Hintergrund sagen, die DGEBV oder der Jahrestag oder Kongress der DGEBV ist ja auch immer sehr stark auch vom Assistenzpersonal mitgeprägt. Also das ist ja hier schon seit vielen, vielen Jahren ganz, ganz enges Miteinander mit der DGEA, was ja auch sehr, sehr gut ist letztendlich. Ich weiß auch, dass den Podcast hören auch immer relativ viele Assistenzkräfte. Die sollen wir auch, müssen wir auch alle mitnehmen. Habt ihr da vielleicht auch mal Überlegungen, hast du da schon so Gedanken gemacht, was es Sinn macht, da vielleicht auch gemeinsame Sitzungen zu machen? Also ich habe jetzt gesehen, es gibt nicht so viele überlappende Sitzungen, aber das wäre vielleicht auch mal ein Thema, dass man sich überlegt, in dem Punkt vielleicht auch mal gemeinsame Sitzungen durchzuführen und vielleicht alles nochmal ganz, ganz offen auch zu diskutieren. Hast du da schon Gedanken gemacht?
Unbedingt, ja, da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Es soll auf jeden Fall mehrere gemeinsame Sitzungen, dieses Jahr hießen die ja DGEBV meets DGEA oder umgekehrt.
Ne? Ja, gibt es eine Sitzung, glaube ich, ja.
Und ein Topic, da würde ich mit diesem Thema auch auf jeden Fall füllen wollen.
Super, wunderbar. Ja, und ich glaube, wir haben da schon mal so ein ganz, ganz wichtiges Thema schon mal rausgefunden, was sicherlich spannend ist, dass wir nächstes Jahr das nochmal diskutieren werden. Ist sonst noch irgendwie, oder wo siehst du sonst noch, sag mal, jetzt den Ausblick für nächstes Jahr oder wo denkst du noch so was du jetzt hier mitbekommen hast, wird vielleicht nächstes Jahr dann nochmal eine größere Rolle spielen? Hast du da irgendwie so ein paar Dinge noch identifizieren können?
Also was auf jeden Fall Thema ist, was ich gerne noch mal ein bisschen intensiver haben würde, ist, dass die AG Junge Endoskopie in das Hauptprogramm eingebunden wird und da 1-2 Sitzungen auch selbst gestaltet.
Sehr gut,
haben sie ja auch jetzt schon gemacht. Was ich gerne noch mal schon für mich so ein bisschen überlegt habe, ist, wir werden ja natürlich gucken, was gibt's an neuen Entwicklungen, was gibt's an heißen Themen, die jetzt endoskopisch für uns im Alltag aufkommen oder interessanter werden. Frühkarzinome an der Grenze zur Chirurgie ist für mich ein wichtiger Punkt. Da wird's auch immer mehr und mehr geben.
Immer noch ein heißes, auch so ein Dauerbrenner.
Dauerbrenner-Thema, was man jedes Jahr auf jeden Fall noch mal gucken kann, wie ist da der Stand, wie sind da die Daten, wo können wir uns wirklich mal zurücknehmen, wenn wir abgetragen haben und sagen, hier braucht man nicht mehr nachoperieren. Das ist im Moment ein Dauerthema. Was ich aber auch denke, was ich vielleicht machen werde, ist ein Best-of-Papers-Topic für verschiedene Entitäten, damit man einfach weiß, was ist jetzt in dem letzten Jahr die 5 besten Papers im Rahmen Endosono-Intervention, im Rahmen ERCP, im Rahmen ESD. Ja. Diese Sitzung finde ich immer sehr gut, weil die einen wunderbar updaten.
Richtig. Ja, wunderbar. Also wir freuen uns alle auf nächstes Jahr. Vielleicht auch nochmal, dass jeder von den Hörern hört, dass wir tatsächlich live sind. Nochmal einen Riesenapplaus für Frau Denzer.
Danke, danke.
Die nächstjährige Kongresspräsidentin. Liebe Uli, ganz herzlichen Dank, dass du da so spontan mitmachst. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir. Ich bedanke mich bei allen unseren Zuhörern und auch Zuschauern vor Ort. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen unseren treuen Hörerinnen und Hörern von Endoskopy Campus. Good Morning Endoskopy. In 14 Tagen gibt es dann die bereits schon ganz, ganz kurz angesprochene Folge mit Annette Fritscher-Ravens, die sprechen wird zur Evolution in der Endoskopie. Also bleiben Sie auch hier dran. Auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoskopie-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.